Herzlich willkommen zu Fadentext, einem Strick-Podcast, in dem ich meine aktuellen Projekte vorstelle, Designer und Anleitungen bespreche und euch heute etwas aus meinem Sammelsurium zeige. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück aus dem Sommerloch. Hier war ja ein paar Wochen Ruhe, aber ich habe diese Ruhe sehr genossen und habe die Zeit auch ganz gut nutzen können für mich. Ich hoffe, ihr hattet auch ein paar schöne Tage und vor allen Dingen vielleicht auch ein bisschen was vom guten Wetter. Das ist ja leider nicht überall in Deutschland so gegeben mit der Sonne und der Wärme. Ich bin da relativ gut gesegnet und genieße es gerade sehr, wie gesagt. Ich möchte mich bei Kaschne Tini Stebo 79, Maggie Vienna, Wunderkind, Ellie 15, Jagoria und Kete bedanken für die lieben Kommentare mal wieder zur letzten Folge. Ach ja, und Jule hat mir auch noch einen ganz netten Kommentar über meine Website oder meinen Blog hinterlassen. Danke, Jule, dafür. In meiner letzten Folge hatte ich von dem Tuch Seashell von der Designerin Nicola Susan erzählt, das ich gestrickt habe. Und wie viel Freude mir das gemacht hat, dieses Tuch zu stricken. Und dann habe ich ein paar Wochen später auf einmal eine Nachricht über Ravelry erhalten von der Designerin und war erstmal ein bisschen von den Socken. Sie hat sich anscheinend diese Folge tatsächlich angehört und Kete kennt die Designerin und hat sie auf diesen Podcast wohl hingewiesen. Und dadurch kam das wohl zustande, dass Nicola Susan sich da jetzt nochmal bei mir zurückgemeldet hat. Und wie gesagt, ich war da erstmal so ein bisschen baff. Erstens, wie das Netzwerk ja dann doch funktioniert über Ravelry. Und ja, dass es doch so eine Art Nähe erzeugt mal wieder. Das hat mich mal wieder so ein bisschen richtig überrascht, aber auch angenehm überrascht und war richtig schön. Ich finde das Tuch Seashell immer noch toll, eben weil es ohne Kraus rechts auskommt, im Gegensatz zu so vielen anderen Tüchern. Aber bevor ich jetzt wieder über Kraus rechts Stricke abwettere, ja, vielleicht hat jemand von euch nochmal einen Hinweis, welche Tücher es gibt, die eher glatt rechts sind. Ich kenne nicht so viele. Also ich kenne noch Clapotie von, die Designerin muss ich nachgucken, das schneide ich noch rein. Ich finde es ganz schlimm, wenn man den Namen der Designer nicht weiß. So, und ich habe nochmal nachgeguckt, das Muster Clapotie wurde von der Designerin Kate Gilbert entworfen. Aber auf jeden Fall ist es so ein kostenfreies Muster, dass man sich auch über Ravelry runterladen kann, das aber oft in der Nitty schon vor Jahren publiziert wurde. Das kennen die meisten von euch bestimmt auch. Und dieses Clapotier hatte ich mir mal gestrickt. Das war mit so Fallmaschen zwischendrin. Und also man hat immer, ich weiß nicht, 4 oder 5 Maschen recht glatt rechts gestrickt und dann hat man eine Masche dazwischen gestrickt, die man später hat, also aufgedröselt hat und hat runterfallen lassen. Und dadurch entsteht so eine ganz schöne, lockere, leichte Struktur. Ich habe dieses Tuch gestrickt in einem sehr dünnen Kopfwebgarn. Das hatte eine Lauflänge von, ich glaube, so um die 500 Meter auf 50 Gramm. Und habe das wirklich gestrickt mit einer Nadelstärke 2,0 oder 2,25. Das war eine sehr langwierige Angelegenheit, aber das hat sich absolut gelohnt. Weil, wie gesagt, das Gestrick so richtig schön fluffig und leicht wurde. Es ist auch so ein Tuch, was ich unheimlich gern trage. Ich habe die beiden Enden zusammengenäht oder zusammengehäkelt und dadurch trage ich das eher wie so ein Loop oder so ein Cole. Das finde ich auch ein bisschen praktischer als solche Tücher, wo ich dann so Zipfel rumhängen habe. Da habe ich immer Angst, irgendwo hängen zu bleiben. Ich bin so ein bisschen so ein Schussel. Deswegen ist diese Angst auch durchaus berechtigt. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr da noch schöne Tücher kennt, eher so in quadratischer Form, eher jetzt als eine Dreiecksform, die sich auch schön um den Hals wickeln lassen, wo, wie gesagt, nicht so viel Zipfel abstehen und wo jetzt auch nicht so viel Kraus rechts gegeben ist, dann würde ich mich da total darüber freuen. Es stimmt auf jeden Fall, dass ich jedes Tuch, das kraus rechts daherkommt, auch in glattrechts stricken könnte. Aber dann ist eben ja das Problem, dass ich eine linke Seite habe. Also dass es dann von der falschen Seite her nicht mehr so schön aussieht. Und deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Sonst ist es natürlich eine Option. Gut, aber ich bin mal wieder ein bisschen vom Thema abgekommen und habe den Faden verloren, sozusagen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich habe mich sehr über die Rückmeldungen gefreut. Vor allem nochmal über die Rückmeldung von Tini, die bei Ravelry in der Gruppe Podcasting auf Deutsch nochmal ein Foto von ihrer Strickjacke gezeigt hat und zugeschrieben hat, wie sie das für sich gelöst hat. Also mit der Thematik, ob da jetzt eine Knopfblende dran soll oder nicht. Aber wie gesagt, da zu dem Thema komme ich nachher auch nochmal gleich. Dann habe ich von Tini und von Kaschen auch noch den Tipp bekommen, dass selbstgemachter Vanillepudding um Längen besser schmeckt als gekaufter aus der Tüte. Weil über Vanillepudding hatte ich auch ein bisschen abgeschimpft das letzte Mal. Das probiere ich auf jeden Fall aus, versprochen. Also bei Essenssachen bin ich eigentlich super neugierig und auch experimentierfreudig. Und da probiere ich auch gerne rum und lasse mich da nicht so schnell frustrieren. Okay, dann kommen wir mal zu den Themen dieser Folge. Es geht mal wieder um die aktuellen Projekte. Das ist ja eigentlich so das Thema, was bei mir immer vorkommen wird. Dann werde ich Designer und Anleitungen besprechen. Und zwar geht es um ein schönes Muster für Geschenke und ein Tipp zu der Designerin Christina Körber-Reit. Und dann habe ich beschlossen, ein neues Segment einzuführen und das werde ich Sammelsurium nennen. Ich hatte ja eigentlich, also ihr habt das jetzt ja schon wahrscheinlich im Einspieler gehört, dass es diesmal keine Techniktipps gibt. Das liegt einfach daran, dass ich im Moment nichts dazu habe. Ich bin mir sicher, das wird sich bald wieder ändern. Ich werde bestimmt bald wieder an was rumexperimentieren. Ich habe auch schon eine Idee im Hinterkopf. Aber solange das nicht ist, möchte ich das nicht vorstellen, weil ich eigentlich in den Techniktipps nur solche Dinge und solche Tipps geben möchte oder vorstellen möchte, die ich in der Praxis auch schon ausprobiert habe und wo ich dann auch wirklich was dazu sagen kann. Ich möchte es nicht einfach nur so quasi im Internet recherchieren und euch dann einen Tipp geben, den ich, wie gesagt, noch gar nicht selber getestet habe. Das hat irgendwie sowas von Trockenübung, das ja, finde ich wenig tauglich für meinen Podcast. Oder es war zumindest nicht der Ansatz, den ich für diese Technikrubrik mir selber im Hinterkopf hatte. In der Rubrik Sammelsurium wird es, wie der Name schon sagt, einfach um einen ganzen Haufen Sachen gehen. Es wird auch nicht immer unbedingt was mit dem Stricken zu tun haben. Diesmal hat es ein bisschen was mit dem Stricken oder eher mit Ravelry zu tun. Aber es kann sich auch um alles Mögliche mal handeln, um, weiß ich nicht, Bücher, Kulturtipps, Sachen, die man sich angucken kann, Rezepte, Vermischtes. Das sind für mich manchmal in der Zeitung, zumindest wenn es um solche Lokalblätter geht, auch sind das meistens eher so die interessanteren Rubriken. Gut. Fange ich mal an mit meinen aktuellen Projekten. Also, ich stricke im Moment kreuz und quer an allen möglichen Sachen. Das führt natürlich dazu, dass nicht unbedingt jetzt gleich was fertig wird. Eigentlich war ja mein Ziel nach Möglichkeit, immer zum Anfang eines Monats oder einmal im Monat was fertig zu bekommen. Ich mache ja bei der Aktion MMM in der Gruppe Podcasting auf Deutsch mit. Und das ist auf jeden Fall eine Aktion, die mir hilft, so ein bisschen den Fokus zu behalten und die mich auch total motiviert und die mir auch bewusst macht, wie viel ich schaffe, ne? Also man stellt da ja jeden Monat Fotos von den Sachen ein, an denen man gerade arbeitet oder an denen man gearbeitet hat im jeweils letzten Monat. Und ich merke dann immer, was da so alles zusammengekommen ist. Ich habe manchmal so das Gefühl, dadurch, dass ich manchmal hier dran und daran stricke, Ich habe manchmal so das Gefühl, es wird nicht richtig was fertig oder ich komme nicht richtig voran oder habe nicht wirklich viel Zeit zum Stricken. Das stimmt aber gar nicht. Es wird durchaus was fertig oder wenn nichts fertig wird, dann gibt es durchaus Fortschritte. Für den Juli habe ich noch kein Update quasi in diesem Thread gemacht mit Fotos. Das muss ich aber heute oder morgen dann mal erledigen. Ich glaube, morgen ist der letzte Tag, wo das geht. Und da bin ich schon gespannt, was dabei rumkommt, weil wie gesagt, diesmal ja, habe ich wirklich den Eindruck, also gefühlt habe ich keine einzige Reihe, geschweige denn eine Masche gestrickt. Es wird aber mit Sicherheit anders sein, oder? Es wird mit Sicherheit dann doch was zu sehen sein bei mir. Ja, dann zu den Projekten. Woran ich stricke, ist zum einen an den Broken Seed Stitch Socks von Hannah Leveniemi. Das ist eine Finnin, glaube ich. Vielleicht spricht man das auch eher Hannah Leveniemi aus. Ich denke, sie heißt Hannah Leveniemi. Und das ist ein Sockenmuster. Das kennen bestimmt auch viele von euch. Das ist sehr bekannt, zumindest auf Ravelry. Ich benutze für dieses Muster Gründel Hot Socks in einem ganz krassen Neon Pink und eine handgefärbte Sockenwolle, die ebenfalls relativ viele Neonfarben hat, aber auch viel dunkelblau. Und diese Sockenwolle, die wildert ganz dolle, wenn ich die normal stricke. Ist aber schön, aber wie gesagt, also ich habe jetzt schon angeschlagen gehabt mit 64 Maschen, mit 72. Ich habe echt versucht, ein bisschen zu variieren, mit was Maschenzahlen angeht und auch was die Nadelstärke angeht. Aber bei mir wildert es einfach und ich kann es nicht ausstehen. Ich finde es ganz schlimm. Das ist aber auch so ein, wie gesagt, so ein ganz persönlicher Tick von mir. Weil eigentlich ist es ja nun mal so, die Socken stecken in den Schuhen. Das sieht außer mir kein Mensch. Und selbst ich sehe ja eigentlich nur den Fuß von den Socken und nicht den Schaft. Und trotzdem finde ich das einfach schlimm. Ich habe jetzt auch noch 2-3 Knäuel, auch handgefärbte Sockenwolle. Da ist es das Gleiche. Ich habe bestimmt schon 5 Paar Socken gestrickt aus diesen handgefärbten Sockenwollen. Und alle bestimmt schon 2-mal gerippelt, weil die, egal wie gesagt, mit welcher Nadelstärke ich gestrickt habe oder auch egal mit welcher Maschenanzahl es ganz dolle Farbflächen produziert hat. Die Broken Seed Stitch Socks eignen sich aber richtig gut, um mit so wildernden Garnen umzugehen. Die brechen das Muster richtig schön auf oder brechen diese Farbflächen wunderschön auf. Man muss nur darauf achten, dass wenn man 2 Garne miteinander kombiniert, dass die nicht aus dem gleichen Farbgruppe kommen. Also es ist blöd, wenn man jetzt ein mehrfarbiges Garn, handgefärbtes Garn nimmt, das zum Beispiel ein bisschen Anteil Gelb hat. Und dann nimmt man eine Kontrastwolle, die auch gelb hat oder gelb ist. Dann verschmelzen die Farben wieder zu einer riesigen gelben Fläche jetzt in dem Beispiel. Also nutze ich immer, wenn ich so ein richtig handgefärbtes Garn mit ganz vielen Farbübergängen im Knäuel selber habe, dann nutze ich da eine relativ einfarbige, langweilige Farbe, sowas wie Grau oder so. Das bricht es eigentlich total schön auf und es passt total gut zueinander. Wie gesagt, jetzt hatte ich Neon Pink und diese handgefärbte Neon Sockenwolle, aber in dieser Neon, da ist auch nicht viel Pink dabei, ein ganz Mini-Anteil und da entstehen keine großen Farbflächen. Man muss auch manchmal ein bisschen experimentieren und ich mache es mittlerweile so, dass ich 2-3 Reihen immer gar nicht erst mit der Socke anfange, mit der Sockenspitze, also ich stricke von unten nach oben. Aber ich fange in dem Fall gar nicht damit an, sondern ich schlage einfach mal 60, 64 Maschen an, wie viel man auch immer für eine Socke braucht und stricke dann mal so 3, 4, 5 Reihen in diesem Muster, einfach nur um zu gucken, wie die Garne miteinander reagieren. Das ist in dem Fall, sieht das total schön aus, es knallt richtig toll. Im Winter würde ich da wahrscheinlich auch total nur daran stricken, könnte ich mir total gut vorstellen. Im Dezember, Januar bin ich dann auch schon immer so weit, dass ich nur noch nach solchen Farben geiere, weil es dann draußen doch eben recht dunkel ist. Aber jetzt ist gerade Sommer und es ist warm und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jemals wieder Wollsocken zu tragen. Dabei ist es totaler Schwachsinn, weil ich trage von Oktober bis April immer zu Hause Wollsocken. Also unterwegs nicht, weil da wird es mir dann zu warm in den Schuhen, aber zu Hause auf jeden Fall. Und ich genieße es auch immer, wenn ich nach Hause komme und dann erstmal so Wollsocken an und dann ist so für mich wie so, ja, Feierabend, Gammelmodus. Das ist so für mich das Signal, dieses Wollsocken anziehen. Aber gut, meine Sockenschublade hat trotzdem ein bisschen Zuwachs bekommen. Ich habe nämlich im Rahmen der MMM-Aktion von Tienschle ein wunderschönes Paar Socken einfach so geschenkt bekommen. Das war ganz witzig. Wie gesagt, da gibt es ja immer so Monatsupdates. Also normalerweise zeigen zwischen dem 31. oder zwischen Monatsende und zwischen dem 7. des Folgemonats alle, die da mitmachen, Fotos von ihrem Monatsfortschritt. Und alle anderen können da kommentieren. Und ich bin immer total baff, was da so alles zustande kommt. Und vor allen Dingen bin ich baff, wie kreativ diese Gruppe ist. Weil es wird nicht nur gestrickt, es wird noch gesponnen, es wird gewebt, es wird gestickt, es wird von Hand genäht. Es ist einfach Wahnsinn, ich glaube, es sind fast sämtliche textile Fertigkeiten dort vertreten. Und es gibt einem total viel Ideen, was man noch mal machen könnte oder ja, was noch alles möglich ist. Das ist da, holt man sich schon mal leicht so einen kleinen Virus weg. Also ich gucke da immer total gern rein. Das ist richtig schön. Auf jeden Fall hatte Tienschle dort ein paar Socken gezeigt aus so orange handgefärbter Sockenwolle mit Glitzerfaden. Und das ist richtig schön. Das ist mit so Blümchen drauf gestrickt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Muster heißt, aber diese Blümchen, das ist so eine Art, ich würde jetzt raten, dass es Hebemaschen sind oder dass es eine Art Hebemaschenmuster ist. Aber ich weiß es nicht. Wenn ich es rausfinde, dann packe ich es euch nochmal in die Shownotes, weil das ist ein richtig schönes Sockenmuster und seitlich verlaufen dann so Zöpfe. Und ich hatte dieses Paar Socken gesehen und habe gesagt, oh, so schön und würde ich so gerne haben. Und sie hat dann einfach geschrieben, ja, hier, bitte, kann ich dir schicken. Und ich war erstmal so, war richtig überrascht und auch so ein bisschen geflasht, weil für mich ist es so, ich stricke mir eigentlich nur selber Socken und wenn ich jemand anderen Socken stricke, dann ist es schon ein großer Gefallen, den ich demjenigen tue oder dem ich derjenigen tue, weil ich Sockenstricken an sich jetzt nicht so super spannend finde. Das ist selten so, dass ich sage, oh, jetzt habe ich mal Lust, Socken zu stricken. Das kommt ein, zweimal im Jahr vor. Und ja, das war's dann. Aber ich habe mich da total drüber gefreut. Dann hat sie mir diese Socken geschickt. Und sie hat auch wirklich gesagt, das ist nicht schlimm. Sie würde sie so oder so verschenken, weil sie einfach zu groß sind. Also hat sie mir die geschenkt und hat sie mir geschickt und die sind total cool und ich freue mich auch schon total darauf, die endlich anziehen zu können, wenn es wieder kälter wird, weil dieses Leuchten knallorange, also wie gesagt, da freue ich mich schon so auf dieses Nachhausekommen, diese orangen Socken und so, jetzt Feierabend und aufs Sofa pflunzen und ja, Strickzeug nehmen und oh, ja, Tasse Tee, da freue ich mich drauf. Also Tienschle, wenn du das noch hörst, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Das ist auf jeden Fall toll angekommen bei mir. Dann mein zweites Projekt, an dem ich viel gearbeitet habe, ist meine Patchwork-Decke aus gestrickten Quadraten. Also streng genommen ist es keine Patchwork-Decke, weil natürlich eine Patchwork-Decke eine Decke ist, die genäht wird und Patchwork ja eine Nähtechnik ist. Ja, aber wenn man es mal nicht so genau nimmt, es ist so, ich stricke Quadrate aus der Holz Super Soft in so Blau- und Grüntönen und mit einer weißen Umrandung und diese Quadrate, die nähe ich aber auch im Maschenstich aneinander. Von daher ist dann doch auch ein ganz kleines bisschen Näherei mit inbegriffen. Diese Decke, die stricke ich nach der Anleitung Sockyarn Square von Shannon Geddes und die Decke soll bis Weihnachten fertig werden. Das soll ein Weihnachtsgeschenk für meine Schwester werden. Wie gesagt, ich habe jetzt ein ganz gutes Stück geschafft. Es war ein total super Projekt jetzt für den Juli, weil ich sehr viel unterwegs war und weil es halt auch relativ warm ist. Und das ist schön, dass man da nicht so ein schweres Strickprojekt auf dem Schoß liegen hat, sondern ich stricke da einfach immer in so einem kleinen Quadrat. Ich muss auch nicht unbedingt so super viel nachdenken, jetzt mit Abnahmen, Zunahmen, sondern ich konnte das super einfach einpacken und zwischendurch mal eben ein Quadrat stricken. Ich war auch ein bisschen unterwegs jetzt im Juli und ich hatte mir jetzt, also ich habe streng genommen eigentlich keine Projekttaschen, aber für dieses Patchwork-Deckenprojekt habe ich mir so eine Art Projekttasche gebastelt oder gekauft. Also es war einfach nur so ein Kulturbeutel, den ich mir gekauft habe, der mir ganz gut gefallen hat. Und da habe ich eben diese 7 Farben von der Holst drin rumfliegen und die weiße Farbe. Und dann habe ich da meine Nähnadeln drin rumfliegen. Und so eine ganz kleine, schöne, süße Schere, die habe ich mir extra gegönnt, um auch ein bisschen ein Gimmick zu haben. Das ist eine ganz süße Schere von, ich weiß jetzt nicht, ich glaube von Haya Haya. Und das ist so ein Oktopus. Und ich weiß nicht, die Schere an sich, die ist 3 cm lang oder so. Und das finde ich richtig schön. Ich hatte mir die eigentlich gekauft, damit die schön in meine Nadeltasche geht. Ich habe auch so eine Nadeltasche und dafür habe ich mir auch nochmal, wie gesagt, extra ein kleineres Nadelmaß gekauft und eine kleinere Schere, um das alles in einer Tasche zu haben. Und das ist total praktisch, den nehme ich überall hin mit. Aber wie gesagt, die Schere fliegt im Moment eher in meinem Kulturbeutel rum, zusammen mit den anderen Sachen. Und wenn ich weiß, okay, es geht jetzt irgendwo hin und ich habe zwischendurch ein Stündchen oder 2 Stunden, wo ich einfach nur rumhänge oder warten muss, dann packe ich das in meine Handtasche und habe das immer dabei und das sind ruckzuck ein paar Quadrate gestrickt. Das geht schön und das ist einfach. Das war jetzt richtig schön im Juli. Das war sehr entspannend auch. Ich bin jetzt so bei circa 88, also nee, ich habe 93 Quadrate gestrickt, glaube ich, und 88 zusammengenäht. Ganz streng genommen müsste ich bis Ende oder bis morgen jetzt 90 zusammengenäht haben. Also ich habe dieses Ziel, jeden Monat 15 zu schaffen, zu stricken und zusammenzunähen. Aber ich denke, gut, wenn ich das jetzt nicht ganz schaffe, ist es auch mal okay. Es war jetzt im Juli ein bisschen mehr los. Ich bin sowieso stolz, dass ich das jetzt so durchgezogen habe. Ich würde jetzt eigentlich auch ganz gerne mal im August eine Pause machen und was anderes anschlagen. Aber ja, dann wird die Decke nicht bis Weihnachten fertig. Und das ist mir einfach auch schon wichtig, das irgendwie pünktlich fertig zu haben. Und es ist mir auch irgendwie wichtig, so ein riesengroßes Projekt einfach zu wissen, es gibt eine Deadline. Weil wenn es gar keine Deadline gäbe für dieses Riesenprojekt, das würde mich schon irgendwie ein bisschen belasten. Das würde mich nerven. Das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen meinen Stash reduzieren möchte oder warum ich versuche, trotz Angeboten oder trotz ganz vieler Reize, die man so hat, vor allen Dingen was die Werbung über Ravelry angeht, da gibt es ja ganz viele tolle Einspieler immer, die man dann doch sieht von Sets und Kits, die man sich kaufen kann und die auch was wunderschöne Wolle ist in der wunderschönen Qualität. Aber ich versuche mich dann da echt ein bisschen zurückzuhalten, nicht nur aus Kostengründen, sondern weil es mich tatsächlich ein bisschen belastet, wenn ich ewig viel Stash habe und mir denke, oh, das muss ich noch runterstricken, das muss ich noch schaffen. Dann habe ich das Gefühl, es wird aus einem Hobby wird eine Pflicht und das finde ich doof. Genauso wie gesagt geht es mir mit der Decke und da bin ich, deswegen finde ich das ganz gut, wenn ich weiß, es ist dann doch einfach irgendwie zu Ende und wenn ich mich da so ein bisschen an meinen Plan halten kann. Das dritte Projekt, an dem ich so ein bisschen nebenher gestrickt habe noch, ist meine Strickjacke. Die Strickjacke stricke ich aus Holz Noble und Villas Lamb's Wool zusammen, also mit einem doppelten Faden in Rottönen mit Nadelstärke 3. Das Muster für diese Strickjacke ist oder heißt Neulotto Nisen Pizzitaki und ist von Aya Vitala. Ich habe die Anleitung aber ein bisschen abgewandelt, einmal um sie an meine Maße anzupassen und zum zweiten, weil ich keine Lust hatte, Vorder- und Rückenteil zusammenzunähen oder auch die Ärmel einzunähen, da hatte ich einfach nicht so Lust drauf. Ich habe die Jacke jetzt von unten nach oben gestrickt. Habe mir einen anderen Ausschnitt reingebastelt, der Ausschnitt von der Jacke ist an sich ein Rundhalsausschnitt und der sitzt relativ halsnah und ich habe den ein bisschen tiefer gemacht und die Jacke ist auch insgesamt länger, also die Jacke ist Im Original hat die ein Lochmuster kombiniert mit einem Zopfmuster, also so ein kleiner Zopf, der in Rechts-Links-Schlaufen neben dem Lochmuster läuft. Und das sieht total schön aus und ist aber auch ein bisschen kurz. Also es ist so eine Strickjacke, die man bestimmt sehr gut zu einem Rock oder zu einem Kleid tragen könnte. Die endet im Original eigentlich mehr so auf Taillenhöhe. Aber ich habe die länger gestrickt, weil ich nicht so viele Röcke und nicht so viele Kleider trage. Beziehungsweise wenn Rock, dann trage ich den eher im Sommer und dann ist eine Strickjacke dazu bei mir jetzt nicht so eine gute Idee. Ich habe im Moment eh das Gefühl, dass ich total leicht überheize. Vielleicht komme ich auch schon in die Wechseljahre, obwohl das biologisch gesehen auch eher unwahrscheinlich ist. Also ich habe die länger gemacht, das ist das, was ich geändert habe. Ich habe den Ausschnitt ein bisschen geändert und ich habe die Ärmel von oben eingestrickt. Es hat soweit jetzt alles ganz gut geklappt. Was ich nicht beachtet hatte, ist, dass meine Nadelspannung anders lockerer ist, wenn ich rechts stricke, als wenn ich links stricke. Deswegen ist es eigentlich so, dass ich immer eine größere Nadelstärke benutzen muss, wenn ich links stricke. Und das hatte ich aber diesmal irgendwie, weiß auch nicht, vergessen, ignoriert, übersehen. Es ist auch so, dass das nicht auffällt in dem Lochmuster, aber es fällt in einem glatt rechts auf. Und die Ärmel oben, die Armkugel, die strickt man in Hin- und Rückreihen mit verkürzten Reihen und da fällt das auf. Ich habe das jetzt, also da, beziehungsweise, okay, ich muss jetzt noch mal ein bisschen zurückspulen. Ich muss noch mal von vorne anfangen. Ich habe an sich einen glatt rechten Teil eingestrickt unten an der Hüfte, um ein bisschen Platz für meine Hüfte zu haben. Die Jacke wäre sonst zu eng geworden. Die musste ich an der Hüfte weitermachen als an der Taille und weil ich das Lochmuster nicht anpassen konnte, habe ich glatt rechts so eine Art Keile eingestrickt. Und da habe ich eben vergessen, als ich angefangen habe, von unten hoch zu stricken, dass ich ja zwei unterschiedliche Nadelstärken brauche. Und deswegen sieht das jetzt in dem glatt rechts Teil ein ganz kleines bisschen aus wie so Riffel. Also nicht ganz so schön, aber es hat mich jetzt auch nicht so gestört, dass ich motiviert genug gewesen wäre, das zu ribbeln. Deswegen habe ich es jetzt erstmal so gelassen, auch weil da meine Arme runterhängen und so. Man sieht das, glaube ich, nicht so. Es fällt nicht so auf. Wie gesagt, im Lochmuster dann, das verläuft ja ansonsten auch durchgängig. Aber eben die Armkugeln, die werden dann auch nochmal in Hin- und Rückreihen gestrickt. Und da habe ich wieder dran gedacht, unterschiedliche Nadelstärken zu benutzen. Also ich habe rechts gestrickt mit der Nadelstärke 3. Und auch ein bisschen fester gestrickt und links habe ich dann die Nadelstärke 3,25 genommen und da auch ein bisschen das angepasst mit der Fadenspannung und das hat ganz gut geklappt soweit. Ich habe aber trotzdem zu dem Anlass mal wieder beschlossen, mir jetzt dann doch mal neue Stricknadeln zu kaufen. Ich bin eigentlich relativ pragmatisch, was Stricknadeln angeht. Die müssen bei mir auch nicht immer super spitz sein. Ich mag sie nur in super spitz ganz gerne, wenn ich runtergehe mit der Nadelstärke. Wenn ich Stricknadeln verwende im Bereich 2,0 bzw. 2,25, dann nehme ich ganz gerne Stricknadeln mit einer sehr spitzen Spitze, weil ich dann den Faden besser erwische. Und ansonsten bin ich eigentlich immer sehr zufrieden gewesen, so mit Adi und den Pro. Aber ich habe mir letztes Jahr dann doch mal eben eine Chiaogo-Nadel bestellt, eben in so einer kleinen Größe und habe gemerkt, boah, das mit den Spitzen, das ist schon nicht schlecht, um wenn man mal Probleme hat, den Faden zu erwischen. Und zum anderen mag ich die Verarbeitung von der Chiaogo-Nadel unheimlich gerne. Die Übergänge, die sind einfach super, super gut. Und ich mag auch das Seil sehr gerne, weil das so einen Stahlkern hat. Also ich weiß nicht, ob es Stahl ist, es ist auf jeden Fall sehr flexibel, aber gleichzeitig auch sehr robustes Seil und das knickt nicht. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass ich so eine Stricknadeltasche habe und ich mache das wirklich mit meinen Stricknadeln so, ich rolle die zusammen und dann packe ich die in die Stricknadeltasche und ich stopfe die da auch einfach mal rein. Also ich habe nicht die Muße und nicht die Geduld, da jetzt irgendwie das in DIN-A-Norm irgendwie zusammenzurollen und in verschiedene Fächer zu packen und dann das wiederum ganz ordentlich zu beschriften und die beschrifteten Fächer in eine extra Stricknadeltasche, sondern das stopfe ich einfach wild durcheinander. Und ja, die Seile von Adi, die vertragen das nicht so gut, die knicken relativ leicht. Wobei ich die auch schön auseinanderdröseln kann in warmem Wasser. Das geht schon ein bisschen. Also dann lege ich die Seile dann einfach in sehr, sehr warmes Wasser und dann werden die wieder ein bisschen flexibler und die Knicke glätten sich ein bisschen, aber eben doch nicht so. Wahrscheinlich gehe ich auch einfach ein bisschen zu rabiat mit den Nadeln um. Das kann sein. Aber die Chiaoku, die stecken das auf jeden Fall viel besser weg als die Adis und die Knit Pro. Und die Chiaogu sind ein bisschen teurer, wobei mich immer wundert, jeder sagt auch, oh, die sind teuer. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Also das ist ja, wenn man es mal rechnet, es ist vielleicht pro Nadel 2-3 Euro oder so. Ich finde, das ist jetzt nicht die Welt. Was halt dazu kommt, ist der Versand, wenn man sich extra eine Stricknadel bestellt. Und viele Wollhändler machen das mittlerweile so, dass die halt die Stricknadel nur noch versichert verschicken wollen. Und oft muss man dann auch nochmal 4 Euro Versand bezahlen und klar, dann wird es teuer. Aber ich gucke halt auch immer, dass ich dann doch nochmal irgendwo einen Händler erwische, der mir die Nadel in einem Briefumschlag zuschickt. Und dann ist es nicht so teuer. Und wie gesagt, von der Qualität her finde ich dann die dann doch deutlich besser als die Knit Pro. Also die Knit Pro und die Adi sind durchaus okay. Aber wenn ich die Chiaogus in der Hand habe, dann merke ich halt, okay, das ist ein Werkzeug, mit dem ich arbeiten kann. Das ist total toll. Auch die Nadelstärken, die drauf gelasert sind, die schleifen sich nicht so einfach ab. Ich denke, da ist jede Strickerin, hat da ihre Eigenheiten. Auch was das Material angeht, es gibt da so eine Riesenvielfalt von Olivenholz über Bambus, von leichtem Metall über schwereres und das ist auch einfach, da tickt jeder anders. Das ist auch so eine, das ist so ein ganz persönliches Ding. Das finde ich aber auch eigentlich ganz gut so. Ich habe auch immer noch vom Handling her habe ich die Adi-Nadeln auch immer noch total gern in der Hand und ich würde die auch so nicht hergeben, weil die schön stumpf sind und das kann auch manchmal praktisch sein, stumpfe Nadeln zu haben. Nur eben jetzt bei der Armkugel habe ich gemerkt, da musste ich eben schon gucken, die Fadenspannung anzupassen und das gelingt einem mit einer Spitzennadel sehr viel besser, weil man die Maschen auch mal ganz vorne auf der Spitze stricken kann und dann weiten die sich nicht so dolle, als wenn ich eine stumpfe Nadelspitze habe. Und dadurch fällt es mir leichter, die Fadenspannung ein bisschen besser auszugleichen. Ja, die Strickjacke ist jetzt bald fertig. Ich habe jetzt auch schon sehr viel davon erzählt. Nicht nur in dieser Folge, auch schon in den ganzen vorangegangenen Folgen. Ich bin mittlerweile beim zweiten Ärmel. Der erste Ärmel ging erstaunlich fix. Der zweite zieht sich wie Kaugummi. Der will und will nicht fertig werden. Ich hatte nämlich eigentlich fest vor, zu probieren, diese Strickjacke jetzt fertig zu bekommen. Pünktlich zum Monatsupdate von MMM, aber heute habe ich gemerkt, okay, es ist einfach nicht realistisch und dann ist es so, dann, das ist auch okay. Dann hatte ich ja das letzte Mal so ein bisschen herum theoretisiert, was die Knopfblenden angeht und ob ich die Knopfleiste jetzt verstärken soll oder nicht, war mir da noch nicht so sicher. Daran hat sich nichts geändert. Ich bin mir da immer noch nicht so sicher. Ich habe die Strickjacke jetzt mal anprobiert und ich muss sagen, oh, die spannt ein bisschen. Ja, ich finde es nicht schön, wenn die, wenn gerade vorne an der Brust es klafft. Das fände ich schon relativ schlimm. Das wäre was, darüber könnte ich jetzt nicht so einfach hinwegsehen. Ich muss noch mal überlegen. Also entweder verstärke ich die Knopfleiste wirklich mit Stoff, dann denke ich, dann würde das auf jeden Fall besser schließen und würde vielleicht nicht so klaffen, weil ich glaube, dieses eventuelle Klaffen, da geht es um ein Mini-Mü. Das ist nicht irgendwie, dass es um 3 Zentimeter auseinanderklafft, sondern da geht es um ein paar Millimeter. Da habe ich ein bisschen Spielraum und ich werde die jetzt auch, wenn ich die Jacke gewaschen habe, werde ich die auch ein ganz kleines bisschen noch blocken. Das mache ich eigentlich nicht, dass ich die groß spanne, aber ich werde es ein ganz kleines bisschen probieren zur Not, um nochmal 1-2 Zentimeter Weite dann doch vielleicht herausholen zu können. Und sollte das dann nicht klappen und sollte dann die Jacke zu eng sein, dann werde ich das mit Stoff verstärken, mit die Knopfleiste, damit das auf jeden Fall hält. Wie ich schon eingangs erwähnt hatte, hat Tini mir da noch mal ganz tolle Tipps gegeben. Sie hatte gemeint, sie würde die Knopfleiste mit einem Webband verstärken und sie würde das auf jeden Fall auch eher von Hand annähen, weil man dann die Stiche von außen nicht sieht. Im Gegensatz dazu, wie als wenn ich das mit einer Nähmaschine nähe. Das fand ich total gute Idee irgendwie. Das stimmt, damit hat sie auf jeden Fall recht, weil das sieht dann sehr ja wirklich blöd aus, finde ich, wenn man die Naht von außen sieht. Und ich glaube, es ist auch nicht so viel Arbeit, das von Hand einzunähen. Und ich würde die Jacke wahrscheinlich sowieso bloß geschlossen tragen. Ich trage meine meisten Strickjacken bloß geschlossen. Vielleicht reicht es tatsächlich, einfach nur ein Webband einzunähen. Und auch wenn das nicht so schön aussieht an allen Ecken und Kanten, ist das vielleicht nicht so schlimm, weil ich ja, wie gesagt, die Jacke eigentlich nicht offen trage. Mal sehen, ich verschiebe das Ganze jetzt einfach nochmal um ein paar Tage. Ich finde, manche Probleme oder manche Sachen lösen sich ganz gut, wenn man sie einfach mal aussitzt. Das ist eigentlich nicht meine Standardempfehlung und nicht das, was ich normalerweise mache. Aber in dem Fall glaube ich, ist Aussitzen vielleicht doch keine schlechte Idee. Okay, und dann mein viertes quasi Projekt, auf das ich mich doll freue. Das ist eigentlich noch gar kein Projekt, aber das ist ein ganz festes Vorhaben, was ich schon im Hinterkopf habe. Und zwar möchte ich als nächstes mir einen Pullover stricken. Ein Pullover, der ein bisschen lockerer sitzen soll und der so ein bisschen gemütlicher werden soll für den Herbst und auch ruhig ein bisschen loser. Ich habe dazu auch schon eine Anleitung. Die nennt sich Dark Wattle und ist von Judy Bryan. Ich habe die Anleitung entweder im Jahr 2013 oder 2014 geschenkt bekommen oder halt im Austausch gegen was anderes hat mir das jemand gekauft bei Ravelry. Und seit 3 Jahren möchte ich diese Pulloveranleitung schon nachstricken. Ja, kein Kommentar. Das ist auch was, was ich dieses Jahr eben konsequent mache, dass ich im Moment eigentlich nur Oberteile stricke, die bei mir wirklich seit 2, 3 Jahren als feste Vorhaben im Hinterkopf schweben. Und da bin ich im Moment ganz stolz drauf, dass ich das wirklich soweit schon ganz gut umgesetzt habe. Endlich mal Projekte, lang angedachte Projekte zu realisieren. Ja, der Pullover Dark Wattle ist ein Pullover mit Rollkragen, der relativ lang ist und ein Raglan ist. Oder nein, es ist nicht, es ist glaube ich kein Raglan. Also die Designerin sagt, es sind Set-in-Sleeves. Und ich muss, also ich habe mir die Anleitung schon angeguckt, aber ich sehe da noch nicht durch, ob das Raglan ist oder Contiguous. Contiguous habe ich noch nie gestrickt und ich habe bis jetzt auch nur einen einzigen Raglan-Pullover gestrickt. Und ich weiß, dass es eine, also genau, ich habe einen normalen Raglan mal gestrickt und dann gibt es ja noch irgendwie die Methode, dass man eine Art Raglan strickt, bloß dass die Raglan-Linien so weit nach außen an den Schulterpunkt verschoben sind, dass es aussieht, dass es nicht aussieht wie ein Raglan, sondern dass es aussieht wie eine eingesetzte Armkugel. Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt noch folgen. Ich kann es euch leider nicht besser erklären, weil ich offen gestanden auf dem Gebiet auch nicht viel mehr Ahnung habe. Und klar, ich kann mir die Anleitungen durchlesen, aber bei mir fällt der Groschen oft erst, wenn ich es nachstricke. Also ich lese dann sonst nur rechts stricken und Abnahmen zu, also jetzt nicht Abnahmen, aber halt machen sie Zunahmen, wenn ich von oben den Pullover stricke, aber ich sehe dann immer noch nicht durch, okay, stricke ich jetzt hier gerade Contiguous, stricke ich gerade Raglan, sondern ich stricke da einfach schön nach und denke nicht groß und kann das wahrscheinlich auch erst hinterher einordnen, was ich da jetzt gemacht habe. Aber vielleicht weiß ja jemand von euch besser Bescheid, was das angeht. Und eine weitere Besonderheit an dem Pullover ist aber noch unten das Bündchen, das verläuft schräg. Das wird, glaube ich, mit verkürzten Reihen gestrickt. Und es hat drei Lochmusterstreifen. Und Wortel, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, heißt auch Flechtwerk auf Deutsch. Also ich nehme mal an, dass sich das auf diese Lochmusterstreifen bezieht. Und die verlaufen so ein bisschen quer. Und das betont die Hüfte ganz schön. Und das finde ich in meinem Fall ganz nett, weil ich habe eigentlich keine Hüfte, großartig. Und da finde ich, macht es noch eine schöne Rundung. Außerdem sitzt der Pullover ein bisschen lockerer und das finde ich, also da habe ich gerade total Lust drauf. Mein Mann hat sich letztes Jahr einen Pullover gestrickt, oder nicht gestrickt, witziger Versprecher, ne? Also er hat sich einen Pullover gekauft, das war ein Raglan Pullover und ich war so neidisch auf diesen Pullover. Es ist einfach nur ein Raglan Pullover in halt einer größeren Größe, aber halt so richtig gemütlich und kuschelig und locker sitzend. Und wie gesagt, da habe ich jetzt total Lust drauf. Also werde ich ihn lockerer machen, werde aber trotzdem gucken, dass ich doch ein bisschen Taillenabnahmen einbaue, damit es nicht dann doch aussieht wie ein Sack Kartoffeln an mir. Und dann muss ich noch überlegen, wie ich diese Schrägungen an der Hüfte einbaue, diese schräge Bündchen. Also das finde ich auch das Schöne an der Anleitung, die ist unheimlich detailliert geschrieben und in der Schemazeichnung fehlt auch überhaupt kein einziges Maß, da fehlt nichts und es steht dann auch nochmal genau, ab wann die Designerin bei sich angefangen hat mit den verkürzten Reihen, also ab welcher Länge einfach. Also zum Beispiel schreibt sie, glaube ich, ab Taille so und so viel Inches oder Zentimeter. Für solche Hinweise bin ich Designer immer total dankbar, weil meine Reihenmaschenprobe immer abweicht von der Maschenprobe, die in der Originalanleitung gegeben ist. Oder vielleicht möchte ich das einfach für mich anpassen, weil ich aus welchen Gründen auch immer, so wie ich vielleicht auch mal einen anderen Ausschnitt haben möchte, weil ich denke, das steht mir besser, dann finde ich es immer total toll, wenn da ein Designer so weit vorausdenkt, dass er oder sie noch schreibt, so wie das jetzt im Original gestrickt ist, hat es eine Länge von x Inches oder x Zentimetern oder wenn dann da auch steht, ich beginne mit der Schrägung ab so und so viel Zentimeter der Hüfte oder der Taille, weil bei jeder Frau sitzt ja auch die Taille auf einer unterschiedlichen Höhe. Von daher finde ich das eine total gute Information. Und das, also, es sind 7 Seiten Anleitungen. Also auf jeden Fall umfangreicher als eine Standardanleitung von Drops. Aber dafür mit sehr vielen nützlichen Hinweisen. Und ja, finde ich toll. Und es ist jetzt natürlich auch mal wieder ein Luxus, einfach mal blind was nachstricken zu können. Das empfinde ich jetzt doch auch als sehr entspannend. Die Strickjacke, die ich ja davor gestrickt hatte oder wo ich gerade noch dabei bin, die zu stricken, da habe ich ja dann doch so ein bisschen was selber mitgedacht und also ausgeführt und habe das selber so ein bisschen geplant. Das ist zwar kein großer Act, aber es kommt dann doch immer noch drauf an, wie viel Zeit man hat, sich Gedanken zu machen um Maß, um Schnitt und wie man das anpassen möchte und um das durchzurechnen. Das kann man manchmal nicht so zwischen Tür und Angel machen. Da brauche ich zumindest ein bisschen Konzentration dazu. Und die habe ich im Moment nicht immer unbedingt so. Und da finde ich das total schön, mich einfach zurücklehnen zu können und ja, einfach stricken. Ich verstehe auch Leute, die sagen, sie bezahlen 10 Euro oder was auch immer für eine Anleitung auf Ravelry, wenn sie einfach nur stumpf nachstricken können. Also diese Haltung kann ich total gut nachvollziehen. Das wird vielleicht manchmal auch als faul abgewertet, aber finde ich gar nicht. Also ist doch schön, wenn es Designer gibt, die da so weit für einen mitdenken und so vorausdenken und wirklich für viele Eventualitäten nochmal Bemerkungen in ihre Anleitungen schreiben. Und dann ist es doch umso schöner und umso besser, wenn die dementsprechend auch entlohnt werden. Und es ist auch für einen als Kunden doch super schön, wenn man die Möglichkeit hat, zwischen der Vielfalt zu wählen. Nehme ich jetzt eine kostenlose Anleitung von Drops oder von Cheval Blanc oder von welcher Firma auch immer und mache halt selber ein paar Anpassungen und überlege mir selber ein bisschen was dazu. Oder lehne ich mich jetzt einfach mal zurück und stricke einfach freischnauze. Das finde ich einfach toll. Ja, dafür bin ich Ravelry auch dankbar. Ich möchte diesen Pulli stricken aus Holst Coast. Und zwar möchte ich dafür die Wolle doppelt nehmen. Und da habe ich jetzt eine Maschenprobe gestrickt in der Nadelstärke 3,75. Da bin ich auf 22 Maschen gekommen und dann habe ich es nochmal probiert mit der Nadelstärke 3,5 und da bin ich jetzt auch tatsächlich auf zumindest die Maschenprobe gekommen, die die Originalanleitung vorgibt. Wie gesagt, bei den Reihenmaschen oder bei den Reihen muss ich ein bisschen mehr stricken. Da habe ich 40 und Original. Im Original sind es weniger. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, sind auch im Original so um die 30. Aber gut, da muss ich dann ein bisschen Länge dran zimmern. Das finde ich da nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Das kriege ich dann schon noch hin. Ich freue mich so sehr auf diesen Pullover, dass ich würde am liebsten sofort anfangen. Deswegen habe ich vorhin auch gemeint, ich würde an sich gerne die Decke einfach mal beiseite legen. Aber ich habe Angst, wenn ich die Decke jetzt beiseite lege und sage, ich stricke jetzt erstmal nur den Pullover, dass die Decke dann bis Weihnachten nicht fertig wird. Und deswegen bin ich jetzt mal konsequent und reiß mich zusammen und mache das jetzt. Und vor allen Dingen möchte ich ja auch meine Strickjacke, an der ich aktuell noch dran bin, auch noch fertig bekommen. Auch dieser Ärmel wird ein Ende haben. Muss er. Das war es eigentlich soweit zu meinen aktuellen Projekten. Bei Designern und Anleitungen, die mich interessieren, steht gerade alles ein bisschen im Zeichen der Geschenkestrickerei. Ja, es ist August und ich denke über Weihnachtsgeschenke nach. Weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber es macht in der Hinsicht Sinn. Es ist sehr warm im Moment und ich mag es sehr gerne, Kleinigkeiten zu stricken. Außerdem habe ich hier mal wieder eine Anleitung ausgegraben, die ich vor einem halben Jahr gefunden habe und die mir unheimlich gut gefällt. Und zwar geht es da um so gestrickte Vögel, die man sich irgendwo hinhängen kann. Also man kann das bestimmt als Geschenkanhänger, denke ich, benutzen. Aber ich glaube, man könnte die sich auch sehr gut an den Weihnachtsbaum zum Beispiel hängen. Die Anleitung heißt Bird à Pois. Also Bird wie Vogel auf Englisch und à Pois ist französisch und heißt gepunktet. Die Anleitung ist von Lucinda Guy und wurde in der Interweave Knits 2011 in der Holiday Gifts Ausgabe publiziert. Es sind so gestrickte Vögel, sie sehen total schön aus. Sie sind, also der Vogel an sich, der Körper, ist mit zwei Farben gestrickt. Ich nehme mal an, es ist mit Intarsia-Technik gemacht. Ich weiß es aber nicht sicher, weil ich die Anleitung noch nicht gekauft habe. Es sieht ein bisschen aus wie Intarsia. Der Flügel ist ebenso farblich abgesetzt und auf dem Flügel selber sind nochmal so einzelne Maschen in der Grundfarbe vom Vogelkörper draufgestickt. Und ich weiß nicht, ob das mit Colorwork gemacht ist oder ob das mit, wie nennt man das, Duplicate Stitch, ne? Wenn man da einfach nur einzelne Maschen hervorhebt, nochmal mit einer anderen Farbe. Ja, ist jetzt vielleicht eine miese Beschreibung, aber ich finde, das ist auch ein bisschen schwer zu beschreiben gerade. es gibt eine andere kostenlose Anleitung für solche Vögel, die nennt sich Bluebird of Happiness. Die finde ich auch total schön, aber die strickt man, glaube ich, nur mit einer einzigen Farbe. Und ich bin mir sicher, dass bei dieser Anleitung, also bei Bluebird of Happiness, dass sie wahrscheinlich weniger aufwendig ist zu stricken, weil ich glaube nicht, dass man da groß mit Intarsia rummachen muss oder mit Colorwork. Aber ich habe es jetzt nochmal verglichen. Also ich finde sie doch schöner, die Anleitung aus der Interweave Knits. Ich habe zu Weihnachten immer so ein bisschen die Aufgabe oder das Vergnügen, für die entferntere Verwandtschaft ein paar Kleinigkeiten zu fertigen, weil das kommt relativ gut an. Und ich kenne die meisten Leute nicht gut genug, um jetzt individuell was zu schenken. Deswegen ist es oft so, dass ich dann so, zum Beispiel letztes Jahr, habe ich so eine gebackene Müsli-Mischung verschenkt, zusammen mit Gebäck. Das habe ich im Jahr davor gemacht. Da habe ich Nudeln selbst gemacht. Also so Lasagneplatten verschenkt mit Marmelade oder mit Chutney und es kam soweit eigentlich immer ganz gut an und jetzt überlege ich eben diese Vögel zu stricken. Die sehen unheimlich schön aus und vor allen Dingen würde mir das die Möglichkeit geben, meine ganzen Reste noch zu verstricken, die ich habe an unterschiedlichen Holzgarnen. diejenigen, die meinen Podcast jetzt schon öfter gehört haben, die denken wahrscheinlich auch, ich stricke nur mit Holzwolle. Das ist aber nicht so. Das ist irgendwie ein total komischer Zufall. Ich probiere eigentlich sehr gerne ganz unterschiedliche Wollarten aus. Es ist ein reiner Zufall, wie gesagt, dass ich im Moment so viel mit Holz stricke. Aber wie gesagt, ich habe ganz viel übrig. Ich habe ganz viele Reste. Die Anleitung ist gedacht für Jamieson and Smith. Und das ist auch eine Fingering-Stärke. Und die, von daher denke ich, dass diese Vögel in dieser Wolle sehr schön rauskommen würden. Wenn ich zu egoistisch bin und feststelle, dass mir das, dass es dann doch ein bisschen anstrengender und friemeliger zu stricken ist und wenn ich das dann doch vielleicht lieber für mich behalten möchte, dann kann ich mir auch total gut vorstellen, ein paar solche Vögel zu stricken und mir selber ein Mobiler zu basteln. Also davon träume ich im Moment auch so ein bisschen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht die Basteltante und auch meine Wohnung ist relativ clean und hat nicht viel Shishi und Deko-Zeugs, einfach weil mir das nicht so gefällt und weil ich da eher so ein bisschen, man kann es langweilig nennen, aber weil ich da eher so ein bisschen puristisch drauf bin. Aber so ein Vögelmobile, das finde ich irgendwie, das fände ich total charmant, das hätte ich total gerne. Ich bin mir noch nicht sicher, ob gestrickte Geschenke wie die bei der Verwandtschaft ankommen. Es gibt ja einfach Leute, die denken, ja, wer strickt, der hat einfach zu viel Zeit. So ist es ja definitiv nicht. Und ich fände es, glaube ich, schade, wenn die das jetzt zum Beispiel wegwerfen würden und wenn die Anleitung dafür viel mehr Mühe machen würde. Und also ich meine, so ein Häkelstern zu häkeln macht, glaube ich, nicht so viel Arbeit. Da könnte ich es dann vielleicht verknusen, wenn ein Stern weggeworfen wird, aber wenn so ein Vogel viel Arbeit macht und dann würde er weggeworfen, das würde mich ein bisschen ärgern. Obwohl ich versuche, wenn ich gestrickte Geschenke hergebe, da sehr großzügig zu sein. Weil ich finde, wenn man etwas schenkt, dann soll man das großzügig schenken und das nicht aufrechnen und auch nicht mit irgendeiner Erwartungshaltung an den Empfänger verschenken. Naja, muss ich nochmal überlegen. Plätzchen backen ist zwar aufwendig und schwierig, aber halt nicht im Zweifelsfall vielleicht nicht so aufwendig wie so einen Vogel zu stricken. Meine zweite Designerin kurz oder meine zweite Anregung, die ich noch hätte, wäre Christina Körber-Reit. Die ist auf Ravelry bekannt unter dem Namen Strickauszeit. In deren Gruppe bin ich auch, weil die ein total interessantes Jahresthema hat. Und zwar hat die sich selber für dieses Jahr zum Ziel gesetzt, für jeden Tag der Woche eine Strickjacke zu designen. Also für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter. Und das Projekt finde ich echt interessant. Mir ist die Designerin auch früher schon aufgefallen, weil ich finde, dass sie sehr schöne, gut tragbare Oberteile designt, die nicht langweilig sind, aber die sich trotzdem zu vielen Sachen kombinieren lassen. Und jetzt speziell in dem Fall ist mir die Jacke Red Eyelets on Tuesday positiv ins Auge gestochen. Das ist eine Jacke, die so Lochmusterstreifen hat, die offen ist, also die hat, da ist keine Knopfleiste dran, weil da gar nicht vorgesehen ist, dass man diese Jacke schließt. Und ich würde euch empfehlen, da doch auch mal reinzugucken, weil bis zum 10.8. gibt die Designerin auch noch einen Rabatt auf dieses Pattern. So, in der letzten Rubrik gibt es, wie schon eingangs erwähnt, keine Techniktipps, weil ich keine habe. Stattdessen führe ich eine neue Rubrik ein, das ist das Sammelsurium. Diesen Namen habe ich mir jetzt ganz spontan einfallen lassen oder habe jetzt gerade ganz spontan beschlossen, dass dieser Name für diese Rubrik passend ist, weil ich da wahrscheinlich alles reinpacke, was mir sonst noch so einfällt, was vielleicht interessant ist weiterzuerzählen oder was ich für interessant halten werde und was teilweise was mit dem Stricken und dem Wollkosmos zu tun haben wird und manchmal vielleicht auch einfach nicht. In diesem Fall hat es was mit dem Wollkosmos und speziell mit Ravelry zu tun und zwar dreht es sich um den Begriff Strickmojo oder Knitting Mojo. Bin zum ersten Mal über diesen Begriff gestolpert, als ich die Mojo Socks nachgestrickt habe. Da war mir aber noch gar nicht klar, dass das Mojo so ein feststehender Begriff oder so ein tolles Schlagwort ist innerhalb der Community. Das hat sich dann erst nach einiger Zeit intensiven Ravelry-Lesens für mich herauskristallisiert. Und ich kannte da, wie gesagt, den Begriff an sich gar nicht. Ich wusste gar nicht, was das heißt. Ich kenne nur Mojo und das ist so ein Dip. Ich glaube, von den Kanarischen Inseln, der ist total lecker. Dafür röstet man so Paprika im Ofen an und püriert die mit Essig und Öl und mit Chili. Und ist super lecker zu Pellkartoffeln. Oder auch, wenn man grillt, ist es auch ein total leckerer Dip. So als Randnotiz nochmal für euch, falls die ein oder andere bald grillt. Probiert es mal aus, ist echt lecker. Und ist mal was anderes als Kräuterquark. Also, aber zurück zum Mojo und nicht zu der Mojo. Ich habe gegoogelt, was ein Mojo ist und da war das gar nicht so leicht, das festzulegen. Laut Wikipedia ist ein Mojo sowas wie ein Glücksbehälter. Das war üblicherweise ein Stoffbeutel, der als Talisman unter der Kleidung versteckt getragen wurde. Gefüllt mit Kräutern und magischen Pulvern, gelegentlich einer Münze und anderen geeigneten Gegenständen, versehen mit einem Hoodoo-Zauber, sollte das Mojo vor bösen Einflüssen schützen oder in bestimmten Situationen Glück bringen. Ja, das finde ich spannend erstmal soweit und interessant. Im Blues und Rock'n'Roll hat dann der Begriff wohl nochmal eine Umwandlung erfahren. Also ich glaube, Mojo gibt es auch in der Musikwelt, oder? Kennt sich da jemand von euch aus, dass es da direkt auch einfach nochmal eine Richtung gibt? Also irgendwie erinnert mich der Begriff auch an 70er-Jahre-Musik, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie, also mir fällt spontan kein Lied ein, das ich damit so assoziieren würde. Auf jeden Fall hat der Begriff da so eine Umwandlung erfahren in Bezug auf Appeal. Mein Podcast ist ja als nicht explicit gerated, ne? Deswegen darf ich hier nicht zu explizit werden. Aber es geht wohl im Allgemeinen um die Attraktivität, sagen wir es mal so. In die Hinsicht wurde der Begriff so ein bisschen uminterpretiert. Und das finde ich eigentlich sprachwissenschaftlich gesehen total interessant, dass man einfach irgendeinen Begriff nimmt und ein Lied drüber schreibt und den damit in eine völlig neue Bedeutungsecke so ein bisschen schiebt. Finde ich interessant. Bei Austin Powers wird das Mojo auch thematisiert, und zwar indem der Held Austin Powers nicht an seine eigenen Kräfte, sondern an die seines Mojos glaubte, was ihm zum Verhängnis wurde. Und ich glaube, jetzt nähern wir uns mehr der Ravelry-Community an oder jetzt nähern wir uns mehr dem Begriff an, wie er auf Ravelry verwendet wird. Und zwar immer, wenn ich davon lese, von Knitting Mojo oder von Lace Mojo oder Short Row Mojo oder Crochet Mojo, dann steht total oft, oh, ich habe das verloren, ich habe mein Mojo verloren, ich habe mein Strick-Mojo verloren. Und das ist auf jeden Fall eher so, denke ich, wie es auch bei Austin Powers dann verwendet wird. Und nicht unbedingt was, wo man sagt, okay, es ist eine Eigenschaft, die mich attraktiv macht. Sondern jetzt, ich hätte es so interpretiert, nach reichlich Lektüre von diversen Ravelry-Foren, hätte ich es eher so interpretiert, dass es was ist, eine Mischung aus Talent, Motivation, aber vielleicht auch Gelassenheit. Und zwar in der Hinsicht Talent, weil es etwas ist, was einem irgendwie, was man hat. Was ist eine Eigenschaft, die man nicht unbedingt erwirbt, sondern etwas, das man irgendwie bekommen hat. Und gleichzeitig aber auch mit Motivation, weil das Mojo in Ravelry-Begriff oder in der Ravelry-Welt oft benutzt wird, so dass man sagt, oh, ich habe mein Mojo wiedergefunden, ich mache jetzt an diesem Projekt, an dem ich Monate und Wochen lang sitze, doch wieder weiter, ja. Das meine ich damit. Und gleichzeitig eben auch mit Gelassenheit, dass man, wie gesagt, dass man halt sagt, okay, vielleicht bin ich irgendwo gerade an dem Punkt, ich habe schon 10-mal geribbelt, ich habe schon 20-mal geribbelt, ich sitze an einem Riesenprojekt oder die Wolle nervt mich oder aus irgendwelchen Gründen habe ich keine Lust mehr, aber ich habe mein Mojo und ich mache weiter. Und deswegen, wie gesagt, würde ich es so mit einer Mischung übersetzen aus Talent, Motivation oder Gelassenheit. Aber gleichzeitig hat es für mich immer noch was Magisches, weil es, wie gesagt, irgendwas ist, was man auch ganz plötzlich wieder verlieren kann. Und das ist ja bei Talent jetzt eigentlich nicht so. Bei Talent sagt man, okay, ich habe ein Talent für Zahlen, dann kann man gut rechnen, Punkt. Ja. Und es ist nicht so, dass man dann ganz plötzlich der Dyskalkulie anheimfällt und es dann nicht mehr kann. Aber bei Mojo ist es irgendwie so. Also man kann das auf einmal haben und man kann es auf einmal auch wieder verlieren. Finde ich ganz kurios und das finde ich ganz interessant, dass in der Begriff in der Ravelry-Community wieder so ein bisschen so eine Umdeutung erfährt oder aus meiner Sicht so ein bisschen eine Umdeutung erfährt, ne? Ja, das wollte ich nur mal erwähnt haben, dass ich das ganz spannend finde. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Folge diesmal. Sie war jetzt vielleicht ein bisschen kurz oder ich weiß auch nicht. Ich habe mir jetzt mal das Mikrofon genommen und habe einfach mal darauf losgequatscht. Ich hoffe trotzdem, dass ihr eine entspannte Zeit dabei hattet, dass ihr während dem Hören vorangekommen seid, mit was auch immer ihr beschäftigt wart. Und nachdem ich für mich jetzt auch geklärt habe, wie ich den Begriff Strickmojo so ein bisschen einordne, kann ich euch jetzt auch ganz viel Strickmojo wünschen und wünschen, dass ihr es nicht verliert so schnell. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ah ja, stopp. Ihr könnt mir natürlich gerne wieder Kommentare hinterlassen, entweder in meinem Thread in der Gruppe Podcasting auf Deutsch unter Fahnentext oder auf meinem Blog eben auf der Webseite fahrtext.de. Ich würde mich sehr freuen, von euch nochmal was zu hören. Tschüss!